Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich mal wieder zu sehen.
Es ist lange her und wir hätten so viel zu besprechen, aber wir starten mal direkt in unsere Folge rein, weil wir haben so viel
Zeit verpasst, ne?
Zeit verpasst, müssen über so viel sprechen.
Und die Buchmesse kommt so schnell, okay.
Richtig.
Steigen wir direkt ein.
Im Vulkan.
Wir wollen heute über zwei Sachen reden, die ich mitgebracht habe und die jetzt schon so zwei Wochen liegen. Aber das Schöne ist, sie sind irgendwie nicht alt geworden. Man kann immer noch drüber reden. Und zwar das eine war das Thema Blurbs auf Buchcovern. Hast du da was mitgekriegt, zufällig über diese Debatte?
Nee, ich habe gar nichts mitbekommen.
Aber kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Blurb ist?
Ja, also erstmal finde ich, dass das ein furchtbarer Begriff ist.
Das ist ein richtig schlimmes Wort, ne?
Es klingt wie so ein Hirnfurz. Weißt du, was ich meine?
Es könnte in einem Comic das gut reinpassen,
genau.
Ne? Irgendwo.
Wenn das Gehirn so eine Kurzschlussreaktion hat und irgendwas rauskommt, so liest sich ein Blurb auch manchmal. Weil Blurbs sind ja diese Zitate auf Buchcovern und Rücken, zum Beispiel von KritikerInnen oder anderen, meistens sehr erfolgreichen AutorInnen, die dann zu Rate gezogen werden, um ein Buch zu bewerben. Also man kann so ein bisschen anhand von Blurbs sehen, welche anderen erfolgreichen Menschen dieses Buch auch empfehlen. Und dann will man da natürlich dazugehören.
Ich habe dieses Buch gelesen und geliebt und geweint und so weiter. Hm. Der Verlag Simon & Schuster in den USA hat für einiges Aufsehen gesorgt und dann auch für einige Artikel in der FAZ und in der Süddeutschen und überall eigentlich, weil die entschieden haben, diese Blurbs, diese Ankündigungen abzuschaffen. Und das ist in Amerika halt noch krasser als bei uns, weißt du? Bei uns ist ja oft so 2, 3 hinten drauf. In Amerika ist es oft so eine ganze Liste. Manchmal ist es dann auch noch vorne im Buch abgedruckt. Da gibt es dann so 2 Seiten nur mit so Blurbs quasi.
Oh mein Gott.
Die wollen das jetzt abschaffen und dann gab es halt mehrere Texte darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht. Was würdest du denn dazu sagen? So vom Gefühl her, einfach nur von deinem Eindruck her.
Ich finde es, glaube ich, gut.
Weil?
Wenn es wegkommt. Ne, du hast mich jetzt nach meinem Gefühl gefragt. Na, also wegen des Gefühls.
Ja, könntest du bitte dein Gefühl mal rational erklären?
Nee, pass auf. Also erstens finde ich, sind die meisten Blurbs extrem unaussagekräftig. Zweitens, wenn man im Literaturbetrieb so ein bisschen mitmischt und vielleicht sogar die Leute kennt, die diese Blurbs schreiben, dann weiß man halt ziemlich schnell, ja gut, die kennen sich, die sind befreundet. Natürlich findet die Person das toll und schreibt jetzt was Nettes.
Du meinst sozusagen, man weiß gar nicht, ob das wirklich denen ihre Meinung ist.
Ja, es ist bestimmt deren Meinung, aber man weiß ja auch, dass ein Blurb irgendwie sowas ist, was das Buch wirklich aufwerten soll. Das heißt, da wird mit Sicherheit auch übertrieben. Und ich finde einfach, das ist kein Ersatz für eine fundierte, unabhängige Literaturkritik zum Beispiel. Und ich würde mir mehr wünschen, alles, was jetzt in Blurbs investiert würde, würde wieder mehr in Literaturkritik investiert.
Okay, ja. Also ich glaube, das Einzige, was für mich so ein bisschen für Blurbs spricht, ist, dass ich persönlich schon so jemand bin, der bestimmte Lieblingsautoren, Autorinnen hat. Ne, die können natürlich immer mal wechseln oder so, aber wenn die irgendwo draufschreiben, dass sie sich für das Buch interessieren, ist das schon für mich so ein Ansatzpunkt, das zumindest mal die ersten 2 Seiten zu lesen oder so. Weißt du, was ich meine? Also es gibt so bestimmte Autoren, Autorinnen, wenn das dann da draufsteht, dann hilft mir das irgendwie. Und ich finde das manchmal wirklich tatsächlich hilfreich, wenn man im Buchladen steht oder so und du nimmst irgendwelche Bücher hoch. Zum Beispiel, weil wir ja heute oder nicht heute, aber bald über skandinavische Literatur reden. Da gibt's ja total viel und wir mögen es beide, aber ich kenne mich jetzt trotzdem auch nicht extrem gut aus. Ich kenne halt manche Autoren, Autorinnen und wenn jetzt zum Beispiel Thomas Espedal auf ein Buch draufschreiben würde oder Knausgar, sie finden das total gut, dann würde mir das, dann wäre das für mich so ein Anlass quasi da noch ein bisschen näher drauf zu gucken oder andere, die ich gut finde.
Ich glaube, ich wäre dann so, ja, klar.
Also okay, aber die Süddeutsche, die verweist darauf, dass noch was anderes vielleicht verloren gehen würde oder ohne die Blurbs, nämlich, dass es auch sehr schöne Blurbs gibt. Und zwar bringen sie dann ein Beispiel. Da hat die Autorin Marta Oriolz, eine spanische Autorin, auf das Buch ihrer spanischen Landsmännin Andrea Apreo geschrieben. Pass auf. Scheiße, mein Gehirn ist gerade explodiert. Und das fand ich schon einen ziemlich guten Blurb.
Das ist ein guter
aber,
Blurb.
Aber
ja.
Gut, es wird, ich denke, das wird in Deutschland noch eine Weile bleiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass
weißt
die den
du,
alle abschalten.
Vielleicht muss man die Kunst des Blurb-Schreibens auch einfach intensivieren, weil ich habe einfach keine Lust auf Blurbs, die so sind wie so zart und poetisch und gleichzeitig kraftvoll hat noch niemand über XY geschrieben. Das sind einfach Sachen, die will ich nicht mehr lesen müssen. Das sind so Allgemeinplätze und ich habe das Gefühl, wenn es Seminare gäbe, wo man Blurbs schreiben lernt, dann wäre damit versöhnt.
Das so eine Blurb-Zensur bräuchte man auch. Ne? So eine Zensurstelle, die sagt, nee, das ist zu nichtssagend.
Ja.
Das ist zu hohl.
Denken Sie sich etwas Klügeres aus.
Ja. Noch eine andere Sache. Wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit gehabt am Anfang und haben nicht so viel über meinen Urlaub gesprochen, was völlig in Ordnung ist, weil wir ja ein Literaturpodcast sind. Kein Urlaubspodcast. Aber als ich in London war, ist mir was aufgefallen, was ich noch mitbringen wollte. Und zwar habe ich mir wie immer eine Zeitung gekauft und an einem Tag waren auf allen Zeitungen dasselbe Cover drauf und das hieß, das war so eine, einfach so ein grünes Cover, wir stellen das dann auch mal bei Instagram rein und da stand einfach nur Make it fair und das fair hatte halt die Buchstaben AI so anders markiert, ne?
Ah, okay.
Und es ging eben darum, dass die britische Regierung Gesetze, Urheberrechtsgesetze lockern will, um AI-Firmen die Möglichkeit zu geben, ihre Modelle, ihre AI-Modelle zu trainieren. Und du hast es ja auch schon mitbekommen, sicherlich in anderen Kontexten, dass diese Modelle halt, die KI braucht halt immer mehr Input quasi, dann wird sie besser.
Ja.
Und das Problem ist aber ja, dass eigentlich auf zum Beispiel Büchern oder so gibt es ja Copyright drauf, es gibt das Urheberrecht und deswegen kann man die nicht damit einfach so füttern. Und das ist auch im britischen Recht so, das britische Recht hat tatsächlich eines der ältesten Urheberrechte überhaupt. Und jetzt will die Regierung das lockern, um quasi, damit KI-Firmen eben mehr reinkommen ins Land und ne, damit dieser Zweig sozusagen wachsen kann, dieser Wirtschaftszweig. Und dagegen hat sich eben dann dieser Protest entwickelt. Da hat dann zum Beispiel Paul McCartney sich gemeldet, aber auch Schriftsteller wie Kazuo Ishiguro zum Beispiel. Und ihr Argument ist eigentlich ziemlich offensichtlich, aber ich finde, Ishiguro hat das trotzdem ganz gut zusammengefasst, der hat mit den Medien da gesprochen und der hat halt erzählt, dass wenn irgendjemand mit seinen Texten eine Aufführung plant, ne, sie zitieren will, selbst wenn er nur so 2-3 Sätze davon zitieren will oder so, braucht er seine Erlaubnis. Und die Firmen sollen sich des ganzen Werkes bedienen dürfen, ohne Erlaubnis quasi. Und dass das eigentlich völlig absurd ist, so dass irgendeine Theatergruppe aus, was weiß ich, Bournemouth oder so, die für ihre Schultheater das planen, die brauchen seine Erlaubnis, aber so eine KI-Firma, die viel mehr Geld hat und sowas, darf sich's einfach so nehmen. Und der Stand ist jetzt, dass die Regierung ziemlich zurückgerudert ist, also immer mehr zurückrudert, und halt sagt, ja, wir wollen die Kreativen im Land natürlich schützen und wir wissen, dass die Kreativen sehr wichtig sind und sowas. Gleichzeitig soll aber eben die KI oder AI dann im Englischen, ne, Technologie ebenfalls gefördert werden und man muss halt Rahmenbedingungen finden und das möchte man jetzt zusammen mit den Kreativen. Und ich finde, das ist einfach so, man merkt, dass da so ein Kampf stattfindet, der überall stattfindet und der auch zu uns hier stattfinden wird in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist immer ein bisschen vorsichtiger auch von der Regierung her als Großbritannien, was solche Neuerungen oder so angeht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es hier eher verschleppt passiert. Und trotzdem haben wir ja das Thema schon. Und ich finde einfach nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, weil mir das auch da nochmal so bewusst geworden ist, wie extrem wichtig das Urheberrecht ist für eine Sparte Literatur, Kunst, die sowieso schon extrem sich schwer, also wo es sowieso schon extrem schwer ist, Geld zu verdienen.
Ja.
Das heißt, wenn das Urheberrecht wegfällt, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie in der Musik, wenn dann auf Spotify die Alben kostenlos zur Verfügung gestellt werden und man am Ende, also der Vergleich hinkt ein bisschen und trotzdem, was daran wahr bleibt sozusagen, ist, dass am Ende die Künstler, die Künstlerinnen nicht mehr davon leben können, wenn alles einfach gratis quasi so zur Verfügung ist und das, was ihr Werk schützt und ihre Sachen, die sie sich ausgedacht haben, nichts mehr wert ist letztlich.
Ja, ich weiß nicht, ich musste mich die ganze Zeit schon zusammenreißen. Du hast mein Gesicht gesehen und ich will dich nicht immer unterbrechen, aber oh mein Gott, das ist halt wirklich so, ich finde an diesem ganzen Prozess so bezeichnend, dass es wieder so läuft, dass die Regierung irgendwas also ist es jetzt sehr runtergebrochen und ne, man möge mich für diese Vereinfachung kritisieren, aber die Regierung will, merkt, dass man mit irgendwas Geld verdienen kann und dann denkt sie sich, das machen wir jetzt einfach. Und damit meine ich natürlich indirekt durch die Wirtschaftszweige und so weiter. Und dann kommen so Leute und sagen, ey, das ist eigentlich voll die scheiß Idee. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das mit uns macht? Und dann ist plötzlich so, gut, dann entwickeln wir das gemeinsam. War nicht so gemeint. Wo ich mir denke, kann man da nicht vorher drauf kommen? Hätte man nicht im Vorfeld sagen können, wir setzen uns mit einem Gremium aus Kulturschaffenden zusammen? Ich weiß nicht, aber das ist so absurd irgendwie.
Das ist in so vielen Bereichen und da sieht man, finde ich, auch immer so diese Diskrepanz, die so ätzend ist. In Berlin haben wir ja genau das Gleiche, ne? Berlin rühmt sich als so eine Kulturhochburg und gleichzeitig streichen sie dann wie verrückt jetzt einfach wild durcheinander. Dann in, ich weiß auch noch, in Frankreich, als Corona war, da haben die komplette Kultursparte komplett einfach vergessen. Da muss es dann erst riesige Proteste geben, dass die Regierung gesagt hat, ja stimmt, wir müssen für euch ja auch irgendwas machen, ihr müsst ja auch irgendwie über die Runden kommen, ne? Wo man sich so denkt, so, das ist halt jedes Mal dieser selbe Mechanismus, da hast du total recht. Lass uns vielleicht, weil ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen.
Denke ich auch, ja.
Noch ganz kurz das letzte Update sozusagen zu Rushdie geben fürs Erste. Dieser Prozess gegen den Attentäter, der ist beendet. Die Jury hat nach 2 Stunden auf schuldig entschieden, was ja, absehbar war eigentlich vom Beginn, ne, weil es waren ja alle Beweise da. Und zwar auf die Punkte versuchter Mord und Körperverletzung und jetzt steht noch die Strafe aus und dem Angeklagten drohen dann bis zu 25 Jahren Haft. Ja, so viel dazu noch am Ende. Und Rushdie schreibt jetzt, denke ich mal, sein nächstes Buch, was dann hoffentlich nichts mehr damit zu tun hat, für ihn auch. Ne?
Ja, wollte er damit so ein bisschen abschließen. Ne?
Ja, genau. Und man kann nur hoffen, dass für ihn das jetzt auch mal vorbei ist mit dieser Fatwa und diesem ganzen Ding. Ne? Ich habe ganz kurz vielleicht noch in einem Tagebuch gelesen, dass Antonia Fraser, das ist eine Historikerin, über die Ehe mit ihrem Mann Harold Pinter geschrieben hat. Ne? Und da taucht auch auf, dass als diese Fatwa gegen Salman Rushdie kam, dann brauchte der ja immer Orte, wo der sich treffen konnte mit seiner Familie, weil es gab halt so Safe Spaces, aber da war es oft schwer. Und dann hat er halt zum Beispiel die so angefragt und gefragt, kann ich mich heute Abend mal mit meinem Sohn bei euch treffen, ne? Und dann kam halt vorher Security, hat alles abgedunkelt, dann sind die da im Keller, dann durften aber die Vorhänge auch nicht zu sehr, also man durfte nicht wissen, dass da irgendwas vorbereitet wird. Und dann wurde da halt der Sohn irgendwie reingeschleust, dann wurde irgendwann Salman Rushdie reingeschleust und dann beschreibt sie halt, wie die dann unten im Keller saßen und ihre Begegnung quasi hatten und sie oben versucht haben, irgendwie denen das so angenehm wie möglich zu machen, aber irgendwie auch im Haus waren, damit das eben nicht zu auffällig ist. Also wirklich so eine krasse Situation, ne? Und ähnliche Situationen hatten auch hier Ian McEwan und andere Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die halt alle versucht haben, quasi ihm ihre Häuser mal kurz zur Verfügung zu stellen. Also es ist schon eine extreme Geschichte.
Die helle Kammer. So, lieber Josef, wir beschäftigen uns heute mit einem wunderschönen Thema, auf das ich total Lust hatte. Ich habe dir 3 Bücher mitgebracht, die ja gar nicht mal so alt sind und sich alle 3 mit dem Thema Bäume beschäftigen. Ich habe eine Wanderung dabei, Gedichte und einen Essay und ich muss dazu sagen, dass mir die Auswahl nicht leicht fiel. Ich habe 2 Bücher über Bäume gelesen, die heute gar nicht dabei sind, weil ich sie im Vergleich irgendwie wirklich schlecht fand. Die haben mir einfach nicht viel gegeben und weiß nicht, das ist ja hier.
Ich bin froh, dass du sie nicht mitgebracht hast.
Ja, wir haben irgendwie auch zu wenig Zeit, um über. Ja, ich will mich auch eigentlich einfach so aufregen. Reden wir über Bücher, wo das gelungen ist. Es gibt ja auch so wahnsinnig viele. Ich hätte noch mindestens 5 weitere mitbringen können, die wir zum Teil auch schon besprochen haben. Zum Beispiel Bodo Hells Begabte Bäume oder auch Roger Deakin Wilder Wald. Klassiker sowie auch neuere Sachen. Viele beschäftigen sich mit dem Wald. Es gibt da wirklich wahnsinnig viel Auswahl. Also hier ist mir ganz wichtig, dass klar wird, dass das jetzt ein ganz subjektiver Ausschnitt ist und dass das jetzt hier Bücher sind, die ich unter anderem zum Thema Bäume gelesen habe und die ich wirklich gut finde und die einen tollen Zugang liefern. Also vielleicht gibt es irgendwann mal Bäume Teil 2. Jetzt aber mal zu den Bäumen, die wir uns heute genauer angucken. Ich habe dir von Marion Poschmann den Essay Laubwerk mitgebracht. Das ist eine in Berlin lebende Schriftstellerin, die bekannt ist für ihre Lyrik und ihre Prosa und wirklich vielfach ausgezeichnet wurde. Da gibt es eine extrem lange Liste und die gibt es völlig zu Recht. Das Buch, was ich heute von ihr dabei habe, ist eher kleiner. Sie hat nämlich 2021 mit dem Essay Laubwerk den Wortmeldungen Literaturpreis gewonnen. Ja, und die Texte sind ja einerseits immer online zugänglich, was ich ziemlich toll finde, aber die haben auch eine Zusammenarbeit mit dem Verbrecher Verlag. Und in der Reihe beim Verbrecher Verlag erscheinen dann immer diese kleinen weißen Bändchen mit roter Schrift, wo die GewinnerInnen-Texte nochmal abgedruckt sind. Und da gibt es dann auch ein einordnendes Vorwort, eine Laudatio und ein Gespräch. Also dieser ganze Text wird dann noch unterfüttert. Bevor ich dir was zu dem Buch erzähle, habe ich eine Frage an dich, nämlich was so dein Verhältnis zu Bäumen ist. Vor allem jetzt für deine Lebenssituation hier in der Stadt.
Boah, also ich habe jetzt nicht so ein esoterisches Verhältnis dazu. Und du merkst, dass ich das Wort esoterisch nehme, drückt ja gleich schon so eine Wertung aus. Ne? Ich habe gestern einen Podcast gehört mit einem Schauspieler, der dir erzählt hat, dass er jetzt immer Bäume umarmt. Und das fand ich irgendwie, die Art, wie er das erzählt hat, hat mich irgendwie so genervt. Ne? Weil er so, ja, und jetzt will ich zu mir finden. Und ich dachte so, Alter, ey. Na gut, das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen, aber ich merke natürlich immer, und nicht nur hier, sondern in jeder Stadt, in der ich bin, dass es mich total in die Parks hinzieht. Und das hat ja dann wiederum viel mit den Bäumen zu tun, ne?
Ja.
Und dass ich finde, jede Stadt, die zu wenig Grün hat und zu wenig Bäume hat, dass es da einfach nicht lebenswert ist. Also dass sozusagen, egal wie mein Verhältnis jetzt zu Bäumen ist oder wenn ich vielleicht auch mich über bestimmte Aspekte der Baumliebe bei manchen anderen Menschen lustig mache, mir Bäume extrem viel bedeuten. Ne, auch wenn ich sie vielleicht nicht umarmen möchte.
Ja, ja, das verstehe ich. Ich überlege gerade, ob ich dich frage, ja, ich glaube, wir machen das mal. Hm. Ich weiß ja, wann dein Geburtstag ist. Mhm. Und ich habe mal rausgesucht, welcher Baum du bist.
Okay, erzähl mal. Ist das wie mit Sternzeichen?
Ja, aber okay, das ist ein keltisches Baumhoroskop quasi. Okay. Also
das
irgendwie.
Ist noch
ja,
alt,
scheint.
Halt.
Alt zu sein, wie alt normale Horoskope sind, die gibt es ja auch schon nach Sternen
schon
im
an, ne?
alten
ja, okay.
China und so.
Ich bin voll bereit.
Also pass auf, also ich kann ja mal sagen, dass ich die Tanne bin.
Okay.
Die Tanne, das Geheimnisvolle, tiefgründig verschlossen, geheimnisvoll, ehrgeizig.
Mhm. Okay, ja.
Und du kommst dann nach mir und bist die Ulme. Die gute Gesinnung, Josef. Aufmerksam, hilfsbereit. Intelligent, eine ausgeprägte soziale Ader und einen guten Humor.
Echt?
Weißt du, wie eine Ulme aussieht?
Nee. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf deine Tanne. Zwar einfach aus dem Grund, weil ich weiß, wie eine Tanne aussieht.
Ja. Pass auf, dann lernst du jetzt von mir, wie die Ulme aussieht.
Ich glaube, wenn ich sie sehe, werde ich sie schon erkennen. Warte mal.
Ist sie jetzt, also...
Ja, okay, nee, also, aber die kennt man, die gibt's oft in so Historienfilmen, in solchen britischen, dann stehen die dann so alleine so.
Ja, aber wobei das in Großbritannien eigentlich häufig Eichen sind. Die sehen nämlich, wenn die belaubt sind, so ähnlich aus. Aber da kommen wir kommen nicht zur Eiche in Großbritannien, das war eins der Bücher, die ich aussortiert habe.
Okay, da bleiben
aber,
wir mal von weg.
Gut, also du
okay,
bist auf jeden Fall die
ein.
Ulme und das heißt, du hast jetzt auch einen ganz persönlichen Zugang zu Bäumen.
Jetzt,
Ulm gibt es auch viele,
bin, ja.
Genau. Ulm gibt es auch ganz viele in Leipzig und jetzt komme ich zum Buch zurück. Es ist nämlich so, dass Marion Poschmann in diesem Essay das... ja, den Stadtbaum in den Fokus rückt. Und sie beginnt damit, dass sie das Phänomen des Leafpeeping beschreibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist vor allem in Nordamerika und auch in Asien so, dass wenn sich das Laub in bestimmten Wäldern oder in bestimmten Straßen, in bestimmten Bäumen verfärbt, dass es quasi richtige Pilgerreisen auslöst. Und das ist quasi analog dazu sowas wie Baumberichte statt Wetterberichte gibt. Also da wird dann gezeigt, jetzt fängt es an, dieser Baum färbt sich rot. Das ist ein riesiges Ereignis, weil das dann so schön aussieht.
Mhm.
Und dann ist das für Leute ein richtiger Grund, da so hinzureisen und sich das anzugucken und sich mit der Natur zu verbinden. Es gibt also diese Laubvorhersagen. Und das finde ich richtig, richtig großartig. Jetzt mal ganz unesoterisch, sondern einfach aus ästhetischen Gründen, ja?
Ich kenne das nur aus Japan, ne? Wo das bei den Kirschblüten, glaube ich, so ist. Ne? Wenn die dann kommen, dass da auch so ein riesen... Also, dass da eine große Begeisterung dann dafür
richtig,
ist.
Richtig, da gibt es ja auch diese die Kirschblüten. Hast du gerade Kirschblüten gesagt?
Ja.
Ja, okay. Super, dass ich das nochmal wiederholt habe. sie schildert das natürlich auch, um diesen riesigen Kontrast zum Beispiel zum Umgang mit Laub in Deutschland aufzumachen. Und da gibt es ein schönes Zitat. Wenn man ein Stichwort wie Herbstlaub googelt, geht es in erster Linie um die Räumpflicht, um gefährlich rutschiges Laub auf nassen Bürgersteigen, um Nachbarschaftsstreitigkeiten, weil sich das fallende Laub nicht an Grundstücksgrenzen hält. Es geht um geeignete Laubbläser und Entsorgungsfragen. Herbstlaub ist unerwünscht, stört den Tagesablauf und enthält allergieerregende Schimmelpilze. Das ist, wie Deutschland mit seinem Laub umgeht. Ich fand das wirklich, also dieses Buch hat einen großartigen Humor, ganz subtil, indem es diese Dinge so gegeneinander stellt. Aber da will Marion Poschmann ja auch hin nach Deutschland und zum Umgang, zu unserem Umgang mit den Bäumen, die urban leben und welche Rolle die in unserem Leben spielen. Es geht dabei immer auch um Bäume als politisches, als ästhetisches, ökologisches und historisches Phänomen. Also da merkt man auch, dass der Essay die perfekte Form ist. Ja, sie springt und meandert da so durch die Bäume hindurch und macht das auf eine sehr gut lesbare Weise und wie gesagt auch teilweise sehr humorvoll. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bestürzender Text, weil der Zustand der Bäume besorgniserregend ist. Wir kommen dazu dann noch in einem anderen Buch, das ich dir mitgebracht habe. Und in diesem Sinne war dieses Buch für mich vor allem auch eine Verlustanzeige, ein sich nicht abfinden wollen mit diesem Verlust und ein Plädoyer für eine neue Romantisierung der Welt und eine poetische Naturwahrnehmung jenseits von sentimentaler Verklärung oder eben Esoterik. Und insofern eins dieser Bücher, von denen ich glaube, dass man die einfach, wenn man mal unterwegs ist, in die Tasche steckt, weil das ist nicht so dick und das hat hier ne, gut 50 Seiten und dann einfach sich mal so ein Stündchen in die Sonne setzt, vielleicht unter einen Baum, Josef.
Das könnte passieren.
Vielleicht unter eine Ulme.
Das könnte passieren.
genau, also das mal zum ersten Teil hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen umschichten. Ich hatte es gerade schon angedeutet, der Zustand des Waldes ist besorgniserregend, reden wir darüber. Ich habe dir ein Buch mitgebracht von Paul Scratton, Harzwanderung. Und auch wieder muss ich dich fragen, Josef, warst du schon mal im Harz?
Nee.
Ich auch nicht.
Du auch nicht?
Nee. Aber
ich dachte, du warst da jetzt schon 50 Mal wandern.
Nee.
Schönen Bäumen.
Ja, schöne Bäume, pass mal auf. Der Harz war zuletzt in den Schlagzeilen durch Waldbrände wegen dem schlechten Zustand der Bäume. Und deswegen kann ich das gleich mal explizit vorweg schicken, dass wir uns wieder sehr viel mit Versehrung der Wälder beschäftigen. Geschrieben ist die Harzwanderung von eben schon genannten Paul Scratton. Der ist im Nordwesten Englands geboren, lebt aber schon mehrere Jahrzehnte in Deutschland, in Berlin. Der hat sein Buch auf Englisch verfasst und es ist dann von Ulrike Kretschmer übersetzt worden. Der Autor wollte gerne, das war seine Mission, auf den Spuren von Heinrich Heine durch den Harz wandern, zum Brocken. Hast du den Brocken vor Augen?
Nee.
Das ging mir auch so und dann habe ich das
also
Buch
man hat
gelesen.
Das Wort sofort
ja,
sagen.
Das ist also der Brocken ist ja so ein Ding, ne? Ja. Und dann habe ich das ganze Buch gelesen und dann habe ich am Ende gedacht, jetzt google ich das mal und es sah ganz anders aus, als ich erwartet hatte, weil es so ein. Ne, so einen,
wie
so einen,
würdest du es beschreiben?
Na, ich dachte, der Brocken ist so ein bisschen eher in Richtung Sächsische Schweiz, so ein
ja.
Felsding.
Ja, genau,
ja.
Hätte ich auch gesagt.
Und der Brocken ist aber eigentlich so eine sehr, ich würde sagen, sehr symmetrische, kuppelartige Wölbung. Schon hoch, aber oben flach.
Ja.
Irgendwie.
Und eher Stein oder eher Wald einfach?
Ja, da kommen wir noch dazu.
Okay, gut.
Vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall, ich glaube, es war mal mehr Wald. Aber ich glaube, das Ding ist am Brocken, dass er quasi größer, höher ist, als diese Waldgrenze geht.
Ja, okay.
Beziehungsweise, ob das, also oben ist einfach windig und da wächst da nichts. Das war jetzt biologisch sehr korrekt alles beschrieben. Egal, pass auf. Gehen wir mal weiter. Also, es soll hin zum Brocken gehen. Auf diesen Spuren von Heinrich Heine. Als Germanist hast du das sicherlich schon mal gehört. Heinrich Heine, der Harz sagt dir auch was und ich finde diesen Zugang des Buches total toll, weil da eben ganz klar gemacht wird, ich bin jetzt nicht der Erste und ich bin auch nicht der Letzte, der hier auf dem Harz hochrennt. Mhm. Das ist ein ikonischer Berg. Heinrich Heine ist eine ikonische Figur und er verbindet quasi diese beiden Stränge und es ist auch ein essayistisch gearbeitetes Buch in dem Sinne, dass ja das Gehen auch immer so was Essayistisches hat, die Gedanken schweifen.
Total.
Man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, also ein Ausdruck, der hier natürlich besonders toll passt. Und er versucht das dann so einzuordnen und immer wieder rückzubinden, auch an viele andere SchriftstellerInnen, die diesen Weg gegangen sind und diesen Ort der Sagen, der Mythen, von Legenden und knallharten historischen Fakten rund um die deutsche Geschichte zu verhandeln und auch die deutsche Zukunft zu verhandeln, den Klimawandel, solche Dinge. Jetzt habe ich wieder eine Schätzfrage für dich. Also ja. Schätz doch bitte mal, wie viel Prozent der heutigen Fläche Deutschlands im Jahr 1 nach Christus von Wald bedeckt waren. Und dann schätzt du bitte noch, wie viele es heute sind.
Okay, also ich schätze, früher waren es viel. Dann sage ich 80% und heute sind es 40. Nee, warte. 80%, heute sind es 25.
Okay, pass auf. Es ist so interessant. Komplett, du liegst einfach...
Komplett
daneben.
Ich sagen, du liegst komplett.
Pass auf, 35% sind ungefähr, oder 33, glaube ich, sind damals von Wald bedeckt.
Okay, das habe ich ja für heute eigentlich jetzt eher geschätzt, ne?
Genau, pass auf. Und es sind heute auch um die 30%, etwas mehr, 35%. Und jetzt fragt man sich, wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch 3% von Deutschland mit Wald bedeckt waren. Das heißt, alles, was danach kam, ist im Prinzip aufgeforstet.
Ja, und das ist teilweise einfach Schrott, ne?
Richtig, also diese Ergebnisse der Wiederaufforstungsprogramme, vor allem in Bergbauregionen wie dem Harz, sind Monokulturen. Zum Beispiel Fichte. Die wächst schnell, die kann schnell nachgepflanzt werden, die ist erstmal anspruchslos. Erstmal. Man kann also überspitzt eigentlich sagen, wer durch einen Fichtenwald läuft und das toll findet, der findet auch einen Spaziergang durch ein Maisfeld toll. Also was anderes ist das nicht. Es gibt Schätzungen, dass weniger die Hälfte der Bäume in Deutschland als gesund eingestuft werden und die Schätzung, dass nur 2% unserer Wälder unberührt sind. Wir erinnern uns, 3% hat es mal noch, vielleicht von denen irgendwie noch ein bisschen was übrig. In diesem Sinne hat mich das Buch erstmal sehr erinnert an ein Buch, das wir kürzlich besprochen haben, und zwar Olivia Lanes Zum Fluss, wo es um die Us ging, in der sich Virginia Woolf das Leben genommen hat. In dieser Tradition, das merkt man, schreibt auch Paul Scratton. Das ist also ein sehr an der Realität orientierter, dokumentarischer Landschaftsessay. Und das ist ja so eine Form, dem sich gerade die Briten sehr verpflichtet fühlen. Woran merkt man sowas immer ganz gut, finde ich? Naja, man merkt, dass es literarisch nicht so verfremdet ist. Also zum Beispiel kommen die am Ende er kommt am Ende seiner Reise auf den Brocken, und es gibt so eine Legende, dass man auf dem Brocken bei einer bestimmten Höhe der Wolken und einer bestimmten Winkel des Lichts so eine Art Gespenst sieht, das Brockengespenst. Und er versucht das dann zu finden und schreibt halt auch so, für das Buch wäre es jetzt wirklich gut, dieses Gespenst zu finden. Und ich glaube, wenn ich so ein Buch schreiben würde, ich würde einfach behaupten, dass ich das gesehen habe.
Diese Atmosphäre und
diese Atmosphäre, also weiß ich nicht, ob ich es machen würde, ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ja. Ich würde irgendwie versuchen, ja, diese Stimmung heraufzubeschwören und keine Ahnung. Und er ist halt so total, das tut dem Buch auch gut, er ist da überhaupt nicht so. Er beschreibt halt das, was er sieht, ist da total realitätsnah dran. Und das ist eben typisch für dieses britische Nature Writing, das sich sehr der Realität verpflichtet fühlt, auch als Zeugnis. Ich sag mal so, bei seiner ganzen Wanderung beruft er sich da auch gerne auf Goethe, wenn er sagt, also Goethe, der hat das mal gesagt, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Das heißt, er spekuliert auch nicht über das, was er dann nicht erlebt, sondern er geht den Weg und alles, was links und rechts dieses Weges passiert, ist von Bedeutung. Und gleichzeitig kann er eben immer wieder in der Geschichte zurückschauen, weil da auch Rebecca Solnit vorkommt. Die haben wir auch schon öfter erwähnt, Goethe gerade schon erwähnt, Coleridge, Wordsworth, die Romantiker, alle, die sich irgendwie an dem deutschen Wald abgearbeitet haben. Und mit dem Blick auf diesen deutschen, typischen deutschen Wald beschreibt der Autor auch die deutsche Identität. Denn Deutschland ist wie kein anderes Land eines, das seine Identität durch den Wald bezieht und das aber in einer sehr ambivalenten Tradition, und das führt der Autor auch sehr ausführlich aus. Es geht also um die Ideologie der Nationalsozialisten, auch im Bereich Naturschutz. Das erste Naturschutzgesetz beispielsweise ist eben von den Nazis eingeführt worden. Es geht um Romantik, also wo der Wald irgendwie was ist, worin ich mich spiegele und nichts Eigenständiges. Es geht um die neue Rechte, die auch versucht, durch Naturschutz, vor allem den Schutz des Waldes, irgendwie die Mitte der Gesellschaft so abzufischen. Und es geht auch um die deutsch-deutsche Geschichte, denn der Harz und der Brocken war auch Grenzregion. Und der Brocken war ein Berg, wo Teile der Bevölkerung, die mit diesem Berg aufgewachsen sind, den plötzlich nicht mehr betreten durften. Hm. Deswegen gibt es auch zur Wiedervereinigung immer auf dem Brocken extreme Feierlichkeiten. Ich würde sagen, das Buch ist was für Waldfans und für Leute, die Nature Writing mögen, aber es ist eben auch ein Buch für Leute, die das nicht mögen, weil sie denken, dass es irgendwie zu unpolitisch ist, weil das halt überhaupt nicht der Fall ist, sondern wir halt ein Buch haben, was viel, viel mehr leistet, als jetzt nur eine Landschaft abzulaufen. Mhm. Da wird eine ganz, ganz tolle Tiefendimension deutlich. Ich habe dir noch ein Stück mitgebracht. Daraus lese ich dir jetzt vor. Wir lieben den Wald, deshalb haben wir Angst um ihn. Wir fahren die Autobahn entlang und blicken auf die Stelle jenseits des Böschungszauns, an der Bäume auf einer Fläche von 5 Fußballfeldern gefällt sind, um zu verhindern, dass sich der Borkenkäfer weiter ausbreitet. Wir sitzen auf unserem Balkon in Berlin und sehen schaudernd dabei zu, wie sich der Himmel von den Waldbränden in Brandenburg rot verfärbt, ein Omen direkt vor unserer Haustür. Wir folgen den Spuren schweren Geräts, das den Wald aus der Erde gerissen zu haben scheint, und fühlen uns dabei wie in einem Film über die Apokalypse. Und dennoch stellen wir uns den Wald als unseren eigenen 100-Morgen-Wald vor. Wir projizieren auf ihn, was wir sehen wollen. Wir gehen Waldbaden und schicken unseren Nachwuchs in den Waldkindergarten. Wir träumen von einer Hütte im Wald und treffen Vorkehrungen, nach unserem Ableben auf einem Waldfriedhof bestattet zu werden. Die Rückkehr zu einer Art heidnischen, vorchristlichen Tradition, bei der der Körper wieder der Erde überantwortet wird, auf dass er die in ihr wachsenden Bäume nähre. Ein Akt, den sicherlich auch Heine faszinierend gefunden hätte. Wir lieben den Wald und wir haben Angst um ihn. Und selbst wenn wir wissen, dass dieser unser Wald mehr Forst als Wildnis ist, dass wir ihn zerstören, während wir ihn romantisieren, können wir gar nicht anders, als nostalgisch und melancholisch auf die Landschaften zu blicken, die zu unserer Seele zu sprechen scheinen. Und während ich noch einmal lese, was ich gerade geschrieben habe, frage ich mich, auf wen ich mich beziehe, wenn ich schreibe. Wir. Ja, alles in allem ein Buch, das mir sehr viel auch über die Deutschen erklären konnte.
Und damit haben wir noch eins, ne?
Eins haben wir noch. Gedichte. Ich bin ein bisschen um Ausgleich bemüht, weil wir hatten jetzt auch sehr viel Ausführliches. Kommen wir mal zu dem Gedichtband. Der Gedichtband, den ich mitgebracht habe, heißt Auffliegendes Gras von Jürgen Nenzer, und in dem Gedicht spielen nicht nur Bäume eine Rolle. Da geht es insgesamt um Landschaften, es geht um Tiere, um den Menschen, die sich in diesen Landschaften bewegen. Es geht auch um das Ende des rheinischen Braunkohletagebaus, die Unglaublichkeit von Starenschwärmen, deren Flugverhalten kaum erklärt werden kann. Und dennoch bilden sie einen einzigen Organismus, eine Wolke, und der wird da halt auch, oder dieses Phänomen wird da halt auch beschrieben, genauso wie der Kranichtanz auf Kreta und in der griechischen Mythologie. Ich habe aber das Buch trotzdem mitgebracht, weil der Part, der sich explizit um Bäume rankt, einfach fantastisch ist. Mal gucken, ob es da auch eine Ulme gibt, das weiß ich gerade gar nicht mehr.
Ist das ein Langgedicht?
Das erkläre ich dir gleich. Ich sag dir noch kurz was zum Autor. Kennst du Jürgen Nenzer?
Nee.
Jürgen Nenzer hat im Jahr meiner Geburt, 1992, mit seinem Gedichtband Glaszeit debütiert und ist für seine Arbeit seitdem mehrfach ausgezeichnet worden. Es gibt, ich habe ihn auch zweimal persönlich getroffen und mit ihm gelesen und bin eventuell auch einfach sehr großer Fan. Könnte sein.
Sowas bin ich ja eigentlich nicht, aber
ja. Es gibt in diesem Gedichtband also ein Kapitel, würde ich sagen, das heißt Arboretum, in dem tatsächlich 10 Bäume titelgebend im Mittelpunkt stehen. Weißt du, was ein Arboretum ist?
Nee.
Ein Arboretum ist eine Sammlung von verschiedenartigen, oft auch exotischen Gehölzen, nicht in Pflanzgefäßen wachsend. Also im Prinzip ein Baumgarten.
Mhm.
Und meistens sind es eben exotische Gehölze in irgendwelchen, wie heißt das? Dingsgarten? Ökologischer Garten? Weißt du, was ich meine? Wie heißt denn das? In Leipzig. Wir gehen in den
Ah ja, diese angelegten meinst du?
Ja, wie heißt denn das? Bin ich jetzt blöd? Alle wissen, was ich meine.
Ja, bestimmt.
Ja. Ich finde, okay, ich bin verwirrt. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall ist es ganz spannend, weil in diesem Abschnitt geht es um Bäume, die uns allen relativ bekannt sind. Mhm. Und das heißt, natürlich ist das hier mit Absicht so benannt, weil das Fremde durch die Gedichte erst hervorgebracht wird. Mhm. Und wir merken, dass wir diese Bäume zwar kennen, aber dass wir eigentlich gar nicht so viel über sie wissen. Und da gibt es eben immer so ungefähr einseitig lange Gedichte über verschiedene Arten. Die Silberweide gibt es da, die Espe, Schwarzpappel, Weißbirke, Stieleiche, Rotbuche, Feldulme ist auch dabei, Eberesche, Rosskastanie und die Esche. Und ich habe dir jetzt mal eins mitgebracht. Und zwar möchte ich gern das Gedicht über die Espe lesen auf Seite 20. Das fand ich nämlich besonders toll. Und danach erzähle ich dir noch ein bisschen, wie diese Gedichte gearbeitet sind. Espe. Eine Empfindlichkeit am Wegrand, die sich ins Zittern legt, schon bei geringstem Denkanstoß, die große Flatter längs der langen, abgeflachten Blattstielbahn. Ein stumpf gezähnter Laubrausch, der Licht ins Innere bewegt, in jede Richtung tanzt und abkühlt, austreibt Junischnee, flockige Verdriftung fürs Kopfkissen vielleicht, ein großer Fuchs frisst Kreidezeit vom Blattwerk, die Rindenraute schraubt sich, wie der Zylinder einer Spieluhr in die Krone. Der Widerstand der Luft, selbstentzündend, liegt ein Schweigen in dem Zittern. Dein Laub blickt weiß ins Dunkel. Ich finde, man lernt hier Bäume nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Mhm. Ich habe Jürgen Lenz das letzte Mal getroffen im letzten September, als ich bei einem Symposium zum Thema Nature Writing in Deutschland war. Und dort hat er auch diese Gedichte selbst gelesen. Und wir hatten da eine Diskussion über deutsches Nature Writing. Und das will ich ganz kurz mit dir teilen, weil ich glaube, wir können diese Debatte anhand der Bücher, die ich dir gerade vorgestellt habe, ganz gut beispielhaft machen. Es geht da um eine sehr, sagen wir mal, nebelige Grenze. Ich habe dir ja gesagt, dass die Harzreise eher so als Beispiel für das britische Nature Writing gelesen werden kann. Sehr dokumentarisch, klar, geschichtlich, historisch, informativ und im Dienst der Sache, die dort betrachtet wird. Die Gedichte wiederum, und so auch die, die wir gerade gehört haben, sind literarische Fiktionen. Das sind also Essenzen. Essenzen der titelgebenden Bäume, also der Silberweide beispielsweise. Da geht es um das Wesen der Silberweide und jetzt nicht zwangsläufig um eine spezifische Silberweide. Und Jürgen Lenzer hatte auch bei diesem Symposium darüber gesprochen, dass er Referenzbäume hatte, die er aufgesucht hat, aber er hatte teilweise von einer Art auch mehrere Bäume. Und dann fließt das in eins und muss auch nicht weiter erklärt werden. Es geht da nicht um Faktizität, sondern es geht quasi um das Übersetzen des Baums in die Sprache. Mhm. Und die Frage, die sich dieses Symposium dann unter anderem gestellt hat, war, was der Natur, die ja unbestreitbar unsere Hilfe braucht, mehr zuträglich ist. Also ob sie dieses Dokumentarische braucht, um klarzumachen, wie schlecht ihr Zustand ist, oder ob sie Gedichte darüber braucht. Und ich kann diese Frage nicht beantworten und ich habe diese Diskussion jetzt hier natürlich auch extrem verkürzt. Aber ich denke, der Grundgedanke ist relativ klar geworden und ich musste irgendwie einfach nochmal dazu sagen, dass ich finde, dass man diese beiden Formen oder Zugänge überhaupt nicht gegeneinander ausspielen oder aufwiegen sollte. Ich finde, wir brauchen Gedichte immerzu und regelmäßig und trotzdem ist es wichtig, dass sich jemand auf eine Harzreise begibt und sich Zeit nimmt, das alles anzuschauen und auszubuchstabieren. Vor allem auch vielleicht für Leute, die nie dort gewesen sind.
Ja.
Und trotzdem weiß ich auch, dass so ein Gedicht von Jürgen Nenzer in 16 Zeilen mehr mit mir macht, als Scratton auf 16 Seiten kann. Mhm. Es ist einfach was anderes. Und ich weiß nicht, ob man diese Frage beantworten kann, aber
vielleicht kann man es auch mehr so sehen als zwei Pole, auf denen Nature Writing irgendwie stattfindet. Ne? Und die einen machen es halt eher so, die anderen eher so. Und vielleicht gibt es auch was dazwischen irgendwie ist.
Richtig.
Und dann wäre es aber sozusagen, dann müsste man es gar nicht gegeneinander ausspielen, weißt du, was ich meine?
Ja, das fände ich gut.
Man kann ja beides machen.
Das sowieso. Ich glaube, es gibt oft diesen Streit um diesen Begriff, der einfach so stark besetzt ist. Wir haben in Deutschland keinen Begriff dafür. Wir haben den aus dem Britischen übernommen und das Britische macht aber einiges anders. Ja. Und darum entspannte sich diese Debatte und gleichzeitig denke ich eben, dass, dass allen Bäumen auf dieser Welt mit den Gedichten von Jürgen Nenzer etwas Wertvolles zuteil geworden ist, dass ich irgendwie nicht missen möchte, nur weil es jetzt nicht sich faktisch mit dem Zustand eines spezifischen Baumes beschäftigt, beispielsweise.
Nö, aber ja.
Nö, ich, aber
ich,
ja, das...
Ich stimme, dir, ich stimme dir zu, aber ich finde auch, es schließt sich halt auch einfach alles überhaupt nicht
ja,
aus.
Ja,
ne?
Genau.
Es gibt eh, Nature Writing ist ja eh was, was es in Großbritannien schon eine Weile gibt, aber was insgesamt eher jetzt in den letzten Jahren auf dem Vormarsch ist.
Mhm.
Und dann kann sich das Feld ja auch öffnen und erweitern. Man würde ja auch in anderen Bereichen des Schreibens nicht irgendwie... Also extrem verengen und sagen, nur das
ja.
ist das Richtige, weißt du? Schließen wir das? Schließen wir die drei Bäume?
Wir schließen die Bäume.
Es sind ein paar mehr Bäume, ne?
Ja.
Aber es sind drei Bücher. Was vom Tage
übrig blieb. Was vom Tage übrig blieb.
So, Lynn, wir wollen in einer Folge, in der wir öfters mal in England waren heute, wollen wir noch einmal nach England zurückkehren und zwar zu Alan Sillitoe. Der hatte am 4. März 1928 ist er geboren. Ich meine, das ist schon ein bisschen her, aber da wir jetzt uns ein paar Mal nicht sehen konnten, wollte ich den unbedingt noch mit reinnehmen, weil es ein Autor ist, der mir durchaus einiges bedeutet. Er wäre also in diesem Jahr 97 Jahre alt geworden und sagt dir der was zufällig?
Mm-mm.
Das wundert mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt, weil du ja jetzt nicht so
bisschen
also,
blöd bist du.
Nee. Nachdem ich schon meine große Unkenntnis über Bäume heute offenbart habe, ist glaube ich, das völlig in Ordnung.
Ja, man kann ja nicht alles wissen.
Man kann nicht alles
dafür
wissen.
Dafür stehen wir.
Sillitoe stammt aus der Arbeiterklasse und sein Vater war Analphabet. Und das war der Großvater, der quasi seine Leidenschaft für Bücher unterstützt hat und ihn da auch ein bisschen rangeführt hat.
Das ist ja erstaunlich. Der Vater konnte also lesen. Der Großvater konnte
genau,
lesen
der Vater nicht. Ja.
Ja,
es erinnert mich ein bisschen, ich glaube, bei Tove Ditlevsen gibt es so eine ähnliche Konstellation, dass es auch eher die Großelterngeneration ist, die mehr sozusagen beibringt zumindest. Da ist es nicht so, dass die Eltern Analphabeten sind, aber dass sozusagen die Großeltern die sind, die sich so Zeit nehmen. Und was es auch immer wieder gibt, gerade so aus dieser Nachkriegsgeneration, so lesende Großväter, die sozusagen so ein bisschen aus der Reihe fallen. Ich glaube, das ist, dass so alle machen so ihre Arbeit. Und der Großvater sitzt irgendwo in der Ecke und liest sein Buch.
Mhm.
Und jedenfalls, das gab es bei Sillitoe auch. Und er wurde dann berühmt als Teil einer Gruppe, die gerade im Theaterbereich Angry Young Men genannt wurde. Das waren Schriftsteller in den 50ern und 60ern, die halt alle aus der Arbeiterklasse kamen. Und das war in diesem krassen Klassensystem in Großbritannien damals wirklich noch ein Novum, dass Leute aus der Arbeiterklasse überhaupt dazu kommen, Bücher zu schreiben. Entsprechend anders waren dann auch die Themen. Also da ging es dann eben auch um andere Menschen, um andere Konflikte. Und also ich meine, die Grundkonflikte bleiben natürlich immer gleich, aber du weißt, was ich meine. Der Hintergrund war ein ganz anderer. Er selbst, also Sillitoe selbst, hat halt immer darauf beharrt, dass er aber nicht, also der war total stolz und hat darauf immer auch verwiesen, dass er aus Nottingham kam und so, aber er hat auch immer auch darauf beharrt, dass er eben, dass es ihm um die Psychologie seiner Figuren geht, dass es ihm um seine Geschichten geht und dass er nicht möchte quasi, dass man ihn nur als einen Klassenkampf-Schriftsteller sozusagen liest und dass ihn das einfach auch nicht interessiert oder dass ihm das nicht ausreicht. Sein berühmtestes Werk, ich weiß nicht, ob du den Titel schon mal gehört hast, ich finde das einfach einer der schönsten Titel, die ich kenne, ist Die Einsamkeit des Langstreckenläufers.
Ah ja, das sagt
ne,
mir
das
was.
Ist so, gab auch eine richtig gute Verfilmung, also kann ich auch empfehlen und das ist so eine Erzählung, ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil wir ja immer nur kurz auf die Autoren kommen, aber die kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine richtig, richtig gute Erzählung. Und als ich jetzt in London war, hat mich Sillitoe auf zwei Weisen begleitet. Ich habe ein Buch gelesen, was bei Diogenes erschienen ist, der Zauberkasten und andere Erzählungen von ihm. Und mir ging es am Anfang so, dass ich kurz gedacht habe, also gerade so auf den ersten Seiten, es ist ja oft so, dass die Leute vor, 50, 60 Jahren schon noch ein bisschen anders geschrieben haben, dass bestimmte, Arten des ökonomischen Erzählens zum Beispiel, also dass man sich so ein bisschen kürzer hält und dass man nicht alles so, dass man manche Sachen eher so andeutet und so, dass der Stil oder die, ja, der Style sozusagen von einer bestimmten Generation, das verändert sich immer mal wieder. Das heißt, es ist immer mal wieder so, dass wenn man dann was Altes liest, dass man kurz so ein bisschen braucht, um reinzukommen und dann so denkt, so ist er wirklich so gut oder war das halt damals so was Neues und eigentlich gibt es das heute in viel, viel besser, weißt du, von, weil es schon später ist. Aber er ist wirklich gut. Ich bin dann schnell wieder rein und es ging bei ihm oft um gescheiterte Figuren in diesen Erzählungen. Er hat so einen sehr humorvollen Ton. Er interessiert sich so ein bisschen so für so groteske Wendungen, die sich so in Beziehungen ergeben können. Im Zentrum stehen eigentlich in diesen Erzählungen ausschließlich Männer- und Frauenbeziehungen, die, ich hatte schon erwähnt, eher scheitern als gut gehen. Und was ich an den Erzählungen mochte, waren einerseits so dieser soziale Hintergrund, weil ich so dachte, ja, damals war das neu, dass die dann da so kamen aus der Arbeiterklasse. Aber es ist auch heute noch ungewöhnlich, über Leute zu lesen, die irgendwie in der Fabrik arbeiten, dann mittags nach Hause kommen aus der Fabrik. Was machen die in ihrer Freizeit und so, ne? Also es ist bis heute ja eigentlich so, dass es zwar so Generationen gab, die das so reingebracht haben, auch in Deutschland. Aber das hat sich halt auch nicht so krass gehalten. Also heute habe ich das Gefühl, alle Romane haben Figuren, die irgendwie studieren und sich irgendwie austauschen und der eine ist Dozent.
Nicht wissen, wohin
und das ist total irgendwie schön dann zu lesen von einem, der dann einfach da zur Fabrik geht und dann wird beschrieben, wie der da arbeitet und wie seine Arbeit aussieht, weißt du? Und so solche Dinge. Also das ist irgendwie was man da eben lesen kann. Dann diese enorme Empathie für seine Figuren, die auch die Einsamkeit des Langstreckenläufers zu so einem tollen Buch macht. Und aber auch so ein Blick auf ihre Beschränktheiten und ihre Unfähigkeiten. Also diese Figuren stehen sich selber im Weg und man guckt so dabei zu und weiß es, aber sie können einfach, man versteht auch, und da muss eine Figur gut gearbeitet sein, dass man versteht, dass sie es falsch macht und dass es trotzdem richtig ist, weil sie in ihrer Welt nicht das anders machen kann,
ja,
so, ne? Dass
ja.
man das glaubt. Und dann bin ich ihm nochmal begegnet, nämlich an seinem Grab. Ich war auf dem Highgate Cemetery und der liegt tatsächlich ganz in der Nähe von Karl Marx. Und in der Erde haben Fremde irgendwie lauter Kugelschreiber reingesteckt. So vor sein Grab, ne? Irgendwie war das ganz, ganz rührend. Da werde ich auch noch mal ein Bild dazu posten. Ich habe eins gemacht. Und Sillitoe ist am 25. April 2010 in London gestorben, nachdem er ein sehr reichhaltiges Werk, also er hat auch Stücke und so geschrieben. Deswegen, Lynn, lass uns noch mal anstoßen. Und dann bis nicht mal nächste Woche, ne?
Ja, wir sehen uns diese Woche zweimal.
Ja.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.